SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. Was eigentlich ist ein Oligarch? Nun, dem Lexikon nach handelt es sich bei einem Oligarchen um einen Wirtschaftsmagnaten, der durch seinen Reichtum über ein Land oder eine Region weitgehende Macht ausübt, und zwar zu seinem alleinigen Vorteil. Oligarchen sind einflussreich, gut vernetzt, bestechungsfreudig und skrupellos. Wo bieten sich heute noch Möglichkeiten für Nachwuchs-Oligarchen? In Russland ist es schwierig, in der Ukraine gefährlich, aber in Armenien geht vielleicht noch was. Wenn man sich an einen charismatischen Politiker hängt, wenn man ins Geschäft mit Strom, Gas, Transport oder Telekommunikation einsteigt und wenn man jemanden findet, der einem bei der Oligarchenkarriere hilft. Michael Staufer versucht es und er kommt bei seinem Versuch erstaunlich weit. Hören Sie selbst.
Der Oligarchenlehrling von Michael Staufer. Was kennen Sie von Armenien? Noahs Berg, den Ararat? Natürlich, Sie wissen vom ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, der 1915 unter türkisch-osmanischer Herrschaft 1,5 Millionen Armeniern das Leben gekostet hat. Aber kennen Sie Ossip Mandelstams Reise nach Armenien? Eines der schönsten und eindringlichsten Bücher über Land und Leute dieses halbvergessenen Staates im Kaukasus? Das Pro-Kopf-Einkommen in Armenien beträgt rund $3.100 im Jahr. Armenien besitzt kein Erdöl und Erdgas. Es ist mit Aserbaidschan zerstritten, genauso wie mit dem westlichen Nachbarn der Türkei. Offen sind nur die Grenzen zu Georgien, zum Iran. Armenien ist eine kleine, im Wortsinne abgeschlossene Volkswirtschaft. Das macht sie leicht kontrollierbar und für Oligarchen ideal. Wieso nicht auch für Europäer, die den Glauben in ihren eigenen Wirtschaftsraum und dessen Politik verloren haben? Bevor ich mich aufmache, um in Armenien einen Oligarchen zu suchen, der wie in einem großartigen Westernfilm lebt und weiß, dass man als Businessman vor allem Konflikte austragen muss und nicht den ganzen Tag in höflichem Ton sprechend und händchenhaltend verbringen kann, treffe ich mich in der ruhigen Schweiz mit Professor Eichenberger, einem Theoretiker für Finanz- und Wirtschaftspolitik, und Professor Straumann, einem Wirtschaftshistoriker.
Wenn ich Oligarch wäre, dann würde ich das tun, was jeder Oligarch tut. Ich würde versuchen, meine politische Konkurrenz zu behindern, und ich würde versuchen, die Bevölkerung auszunehmen.
Oligarchie ist eigentlich ursprünglich ein politisches Konzept, das aus der Antike kommt. Es ist ja auch ein griechisches Wort, die Herrschaft der Wenigen. Und in dem Sinne ist das Konzept uralt. Da gibt es aber auch die wirtschaftliche Definition, die eher neueren Datums ist. Und da würde ich sagen, sind es diejenigen Kräfte, die es schaffen, bestimmte Grundversorgungen zu monopolisieren, sei es zum Beispiel Wasser, Strom, Energie, Telefon und so weiter. Das beruht häufig auf staatlichen Lizenzen, und diese Leute sind nicht Unternehmer im modernen Sinn, sondern sind politisch auch sehr gewieft und können diese Lizenzen monopolisieren oder untereinander aufteilen und dadurch einen Profit abschöpfen, der dann ganz zu ihren Gunsten gemacht wird.
Ich frage, ob das eine osteuropäische Exklusivität ist oder ob man Oligarchie auch bei uns in Westeuropa findet.
In der Schweiz gab es das auch. Da war es die städtische Patriziat. Das waren relativ wenige Familien, die kennt man heute zum Teil noch. So wie Basel ist es Sarrazin und Burkhardt und all diese Namen. In der Zeit vor der modernen Wirtschaft, der Industrialisierung, war es in den Landkantonen häufig der Solddienst, und das konnte man sehr gut monopolisieren, indem man eben auswählte, wer gehen muss, wer befördert wird. In den Städten war es das Handwerk oder es waren die Kaufleute, die über die entsprechenden Lizenzen verfügten. Also es war eigentlich in allen Bereichen so. Sehr wichtig war tatsächlich Handel, Handwerk und Söldnerwesen.
Weiter will ich wissen, wie ein Staat organisiert sein muss, damit er für Oligarchen ideal ist. Und ich überlege, ob man es als Oligarch gut oder schlecht machen kann. Kann man jeden Beruf gut oder schlecht machen? Eigentlich schon, oder?
Wie sich der Oligarch verhält, hängt davon ab, eben, was seine Anreize sind. Entscheidend ist, wie schnell seine Bevölkerung und die Wirtschaft seiner Macht entfliehen kann oder umgekehrt, wenn er gute Politik macht, wie schnell neue Leute zuziehen, wie schnell neue Wirtschaft zuzieht, sodass eben seine Macht steigt und er mehr besteuern kann. Das heißt, besonders problematisch ist die Oligarchie in Ländern, die einerseits Flächenstaaten sind und andererseits eine Sprache haben, die sonst niemand spricht. Von dem her ist Armenien natürlich ein typisches Beispiel, wo eine schlechte Oligarchie droht. Da kann man nicht von außen kontrollieren, ob die Politik gut ist. Also die Bevölkerung kann es auch nicht kontrollieren, kann ja ausländische Zeitungen nicht lesen, kann sich nicht gut vergleichen. Und damit hat der Oligarch dann eben übermäßig Macht.
Wissen Sie mit Sicherheit, dass es in dem westeuropäischen Land, wo Sie gerade leben, keine Oligarchen gibt? Sind Sie wirklich sicher? Oder gibt es vielleicht auch bei uns Oligarchen, die sich so gut integriert haben, dass man sie gar nicht mehr sieht?
Also der Unterschied ist zwischen, sagen wir jetzt mal, Beispiel Schweiz als typisches westeuropäisches Land und sagen wir Armenien als typisches osteuropäisches Land, ist nicht, dass wir bei uns null Korruption haben oder dass es nicht Leute gibt, die wirtschaftliche und politische Macht miteinander vermischen. Das ist normal, das gibt es überall auf der Welt. Aber was doch ein Unterschied ist, dass es bei uns nicht reicht, um ein ganzes Land zu beherrschen oder auch um wirtschaftlich eine so starke Position zu haben, dass man um eine Figur national nicht mehr herumkommt. Da kenne ich kein Beispiel.
Wir können also fast sicher sein, dass es in westeuropäischen Ländern keine Oligarchen gibt. Ich kann mir das nicht ganz gut vorstellen als Schweizer. Ich weiß doch, wer bei uns so alles wohnt.
Der Drang, als Unternehmer oder als einfach jemand, der Privatsektor tätig ist, die Politik für die eigenen Zwecke einzusparen. Und gerade auf lokaler Ebene geht das wahrscheinlich am besten. Das ist überall so, das ist etwas Urmenschliches.
Politik und Oligarchie gehören also überall auf der Welt zusammen wie Wasser und Feuer oder wie Pech und Schwefel, je nach Orientierung. In beiden Systemen leben Menschen wie du und ich. In einem Fall, unter demokratischen Einflüssen, wirken diese Menschen noch halbwegs nett. Im anderen, wenn sie in einem geschlossenen System leben, geben sie sich eher ausbeuterisch und sind tendenziell mit Cäsarenwahn und Realitätsverlust ausgestattet. Was lernen wir daraus?
Was wir brauchen, ist ein Weltmarkt für gute Politik. Genauso wie wir heute einen Weltmarkt für gute Konsumgüter und Dienstleistungen haben, der uns in den Ländern, die eben an diesem Weltmarkt teilhaben können, alle sehr viel reicher gemacht hat als früher. Dazu geführt hat, dass auch ja, die Umwelt in den wirtschaftlich entwickelten Ländern sehr viel besser ist als früher. Dass die Lebenserwartung gestiegen ist, die Kindersterblichkeit gesunken ist. Dass das Lebensglück auch klar gewachsen ist über die letzten, ja, kann man sagen, paar hundert Jahre. Dass wirklich Fortschritt stattgefunden hat. Genau das verdanken wir dem wirtschaftlichen Wettbewerb. In der Politik halten wir die Märkte bisher geschlossen und haben deshalb nicht die gleichen Erfolge in der Politik wie in der Wirtschaft.
Mir scheint das alles äußerst logisch und ich verstehe, wie ein System organisiert sein muss, damit ich als Oligarch möglichst einfach überleben kann. Da aber in jedem System auch unberechenbare Menschen leben, entscheide ich mich, alternative Recherchen zu unternehmen. Ich treffe den seit Jahren mit Armenien verbundenen österreichischen Schriftsteller Herbert Maurer in Wien. Er erinnert an den frühen Kafka und als ich pünktlich zum Interview erscheine, bittet er um eine Verschiebung von 2 Stunden. Als Vorbereitung auf armenischer Interviewpartner und weil ich weiß, wie wichtig kulturelle Unterschiede sind, akzeptiere ich das sofort, gehe in ein nahegelegenes Einkaufszentrum und kaufe 2 Flaschen guten roten Gastwein.
Nein, ich habe keine Angst vor irgendjemandem, Punkt 1. Punkt 2 ist es so, dass ich mich eigentlich nur mit Kulturkommunikation beschäftige. Dadurch bin ich in Wirtschaftsgeschichten eigentlich nicht wirklich involviert. Aber es geht um die Atmosphäre. Nicht? Es geht dort um die Atmosphäre, wie funktioniert ein Land oder wie funktioniert es nicht. Absurderweise nicht, also war ja Armenien in sowjetischen Zeiten die Schweiz der Sowjetunion. Also dort ist man hingefahren, so wie der europäische Tourist in die Schweiz gefahren ist, ist der sowjetische Tourist nach Armenien gefahren, um quasi in die sowjetische Schweiz zu fahren. Und diese Struktur von Know-how, von Zukunftsmöglichkeiten, das ist alles zerbröselt, schlicht und einfach. Und interessanterweise gibt es gerade von Schweizer Seite und auch von österreichischer Seite ja Versuche, diese Perspektive wieder aufzubauen. Das betrifft Lifte, das betrifft Seilbahnen. Da sind die Schweizer und die Österreicher die einzigen, die wirklich mit unheimlich viel Mut und Know-how investieren und tun und machen. Dieses Land hat nichts außer Fantasie und außer irgendwas Schönes, so ungefähr. Nicht? Und irgendwas Schönes ist ein bisschen wenig wirtschaftspolitisch gedacht. Irgendwas Schönes, das bedeutet Tourismus zu machen, das bedeutet einfach schönes Ambiente zu haben für Menschen. Und ich meine, das, was es ohnehin gibt, das gibt es ja, das ist die Architektur, das ist die Kultur und so weiter. Aber auch das muss man vermitteln. Jede Art von Geopolitik, was Armenien betrifft, die macht einen nur depressiv. Es funktioniert nichts, es geht nichts. Es geht nicht, dass man dieses Land zwischen Iran, zwischen Aserbaidschan und der Türkei zu einem blühenden wirtschaftlichen Insel macht. Geht sich nicht aus. Nicht deshalb muss man halt alternative, fantasievolle Varianten finden. Das geht nur über Kultur. Kultur macht die Leute nicht satt. Kultur ist schön. Ist schön für Touristen, aber nicht hinreichend für die Bevölkerung. Und deshalb ist nach meinem Gefühl die einzige Perspektive die, dass man sagt, man muss von vorne beginnen. Man muss die Landregionen wiederbeleben. Man muss dort Schulen eröffnen. Man muss dort die Infrastruktur stärken und dort die Bildung stärken. Das ist nach meinem Gefühl die einzige Chance.
Muss man zuerst also lernen, dass es in einem Land, in dem es nichts gibt, vielleicht auch Gut und Böse nicht gibt? Muss ich mir das vielleicht auch für Oligarchen überlegen? Dass das Konzept des Oligarchen in Armenien auch ein anderes ist?
Wenn man über Oligarchen spricht, man spricht eigentlich über furchtbare Menschen, die andere aussaugen und Geld machen. Für sich selbst. Also wenn das Bild des Oligarchen ist, die gibt es auch. Die gibt es in Armenien, die gibt es überall anders. Wenn ein Staat als Staat nicht funktioniert, dann gibt es eben Substrukturen. Die Oligarchen sind entweder sehr böse, das wissen wir, oder sie haben eine vollkommen andere Art des sozialen Zugangs. Ich kenne einen, der eine Supermarktkette aufgebaut hat. Und das alles natürlich in einer wirtschaftlichen Situation, die schwierig ist, wo er aber dann trotzdem einfach eben genau diese Infrastruktur selber schafft, selber erfindet. Und dieses selber Erfinden, das ist das Besondere.
Man könnte also einen guten Oligarchen treffen oder einen Ambivalenten oder einen Schizophrenen, der sich einerseits einen Buckingham Palace in klein baut, mit Geld, das er natürlich auf dubiose Weise verdient hat, ein furchtbarer Mensch ist, die Sprache des Volkes spricht, aber weniger Schaden anrichtet als der aktuelle Präsident. So einen soll man kennenlernen? Kann ich so einen kennenlernen? Wie kann man so einen kennenlernen?
Wir machen das umgekehrt. Ich würde dir die Nummer geben von dem, schicke ich per E-Mail dann. Und der gibt dir dann die Kontaktdaten vom und so weiter. Ist das okay?
Ich bin da. Mit einem Koffer voll Schweizer Schokolade. Es ist 5 Uhr morgens. Ich werde von der Übersetzerin vom Flughafen abgeholt. Auf der Fahrt in die Stadt, Casinos, Cognac-Fabriken, sonst dunkel. Die Feldwebelhaftigkeit der Übersetzerin ist gewöhnungsbedürftig. Am nächsten Tag treffe ich richtige Armenier der jüngeren Generation. Ich möchte etwas über den Ist-Zustand ihres Landes erfahren, zum Beispiel von einer Linguistikstudentin, die bereits durch den deutschen Staat gefördert und politisch gebildet wurde. Ich erhoffe mir erste Hinweise über den Grad des freien Formulierens und freien Denkens einer heranwachsenden Armenier-Generation. Und ich hoffe, danach besser einschätzen zu können, wie dysfunktional der Staat tatsächlich ist.
Ich bin Sone Janbasyan. Momentan wohne ich hier in Yerevan. Bin 18 Jahre alt, mag mein Land sehr, sehr. Und momentan studiere ich an der Brüsseler Universität. Ich denke, dass ich gut studiere. Ja. Armenien ist bekannt dafür, dass viele Arbeitslosen hier gibt. Circa 45% von den Einwohnern sind arbeitslos. Außerdem, viele gehen aus dem Land. Sie können hier nicht normal wohnen, leben, weil sie nicht genug Geld haben. Sie reisen nach Russland, denke ich, denn dort viele Arbeitsplätze gibt für Armenier und dort können sie wohl leben, denke ich. Also die Politiker sollen richtig arbeiten und nicht den Geld in den Taschen stecken. Die Wirtschaft ist in Armenien so gesagt viel entwickelter als Politik, denke ich. Für mich ist die heutige armenische Politik so geht in die Steinzeiten zurück und das macht mir sauer, ja. Also meine Zukunft sehe ich hier nicht, aber mein Zuhause, meine Familie, meine Freunde, alles sind hier. Aber meine Zukunft denke ich nicht, dass hier ist. Ich werde mal in Deutschland studieren, mal Bachelor und dann Master machen, dort vielleicht Arbeit finden. Vielleicht werde ich auch zurückkommen, wer weiß, ja. Ich möchte natürlich zurückkommen, um das Land zu entwickeln, aber meine Zukunft kann ich mir hier einfach nicht vorstellen.
Sämtliche Nachfragen zur Zukunftslosigkeit des Landes werden mit »weiß nicht« beantwortet. Es scheint, als ob man zu Hause, privat, zwar alles denken und sagen dürfe, dass es aber für alles, was öffentlich werden könnte, einen sehr starken Meinungszwang gibt. Man möchte gerne den Begriff der kontrollierten Redeunfreiheit einführen, um solche Staaten besser beschreiben zu können. Und man denkt einfach, dass alles erst als Oligarch sein wird. So ganz ohne Gegenwind und mit nur fatalistisch grundierten Sehen als Bewohner. Und als schlechter Oligarch ist man ja auch nicht auf gut gebildete junge Armenier angewiesen. Die dürfen ruhig alle auswandern und sich von der EU Studienplätze und indirekt auch Aufenthaltsbewilligungen schenken lassen. Ich freue mich auf den nächsten Gesprächspartner und will aufmerksamer fragen, nicht dieselben Maßstäbe der Meinungsäußerungsfreiheit ansetzen wie zu Hause. Sind Sie auch offen genug, wenn Sie versuchen, Fremdes mit Ihren Wertmaßstäben zu verstehen? Der syrisch-armenische Fotograf Nicolas Achtenburg, der nebenbei Perkussionist ist und zu spät kommt, weil er Angstattackenpillen genommen hat und dann eingeschlafen ist, spricht Englisch und Armenisch. Und ich vergesse meinen Vorsatz und verliere schon wieder alle Offenheit, indem ich gleich zu Beginn nach negativen Vorurteilen frage.
Okay, but I will try to talk Eastern Armenian. Yeah, այո, կարող եմ շատ բաներ ասել negativ, այսինքն բացասական.
Negativ?
Հայկական.
Da gibt es vieles zu sagen über das Armeniertum.
Wow.
Wirklich, vieles. Übermäßiger Stolz.
Ich habe jetzt auch eine Bardotion.
Übersteigertes Ego. Ja, übersteigertes Ego. Das kann man wohl sagen. Alles dreht sich ums Geld. Niemand will Kompromisse machen. Es gibt kein fantasievolles Denken. Sie wollen gerne arm bleiben. Armut ist ein Geisteszustand, den man nicht gerne verlassen will. Man verhält sich gerne schlampig, duscht wenig, rasiert sich nicht, ist unorganisiert und etwas widerspenstig. Alles hängt mit der Geschichte, mit der Biologie und mit der Geografie eines Volkes zusammen. Hier ist man zufrieden mit kleinen Dingen. Armenien ist aber im Vergleich zu den anderen Ländern des Nahen Ostens doch sehr zivilisiert. Und das ist nichts Schlechtes.
Ich muss offen sein. Nicht nur meine Wertmaßstäbe vergessen, sondern auch die des Gegenübers. Dann vielleicht ist es möglich, so etwas wie eine weiterführende Geschichte eines Landes in der Sackgasse zu erfinden und vor allem auch zu erfahren, mit wem man es als zukünftiger Oligarch im Falle einer Demokratisierung zu tun hätte.
Im Gardzikow Hayastana darzela inchvor mi hat dacha, vor
meiner Meinung nach ist Armenien eine Art Datscha geworden, nur noch teilweise bewohnt. Das eigentliche Haus Armenien steht in Amerika oder Russland. 9 Millionen leben weltweit in der Diaspora. Im Sommer kommen viele von ihnen zum Spaß und Ferien zu machen. Nur 2,5 Millionen Menschen leben wirklich in Armenien. Die hier gebliebenen Armenier arbeiten dann für sie im Dienstleistungssektor als Fotograf, als Kellner, als weiß nicht was, im Service. Und wenn die Diaspora-Armenier im Winter zurückkehren in ihre Länder, leben die hier gebliebenen von dem, was sie im Sommer verdient haben. Es gibt ja sonst praktisch keine Arbeit.
Man fragt sich, was man gegen diese absurde Situation machen könnte. Vielleicht als eine Art Jesus der Arbeitsplätze auftreten? Käme der bis nach Armenien? Wäre das ein Heilsversprechen, mit dem man als Oligarch erfolgreich wäre? Ich bringe euch Arbeit?
Wenn jemand käme und den Leuten Arbeit gäbe, die Leute würden das sicher begrüßen. Aber würde so ein Jesus wirklich unter den armenischen Bedingungen Arbeitsplätze schaffen wollen? Die Bedingungen, die hier herrschen, sind in etwa so, als hätte man ein Auto, als hätte man Benzin, man könnte also losfahren. Aber dann merkt man, das verdammte Auto hat nur einen Gang. Es gibt nur einen Gang. Du kannst nicht hochschalten, du bleibst quasi schon beim Anfahren kleben. Du kommst nicht wirklich vom Fleck, wenn es keinen zweiten oder dritten Gang gibt, den du einlegen kannst. So sehr du auch deinen Fuß aufs Gas drückst, es passiert nichts. Der Staat hat diese Bedingungen geschaffen. Der Staat hat tausend und eine Sache gemacht, um das Volk zu ersticken. Und wenn du auf die Straße gehst und eine Umfrage machst, 10 Leute fragst, bist du zufrieden? Geht's dir gut? Ist der Präsident gut? Dann sagen dir 8, nein, dem Land geht's nicht gut. Höchstens 2 werden sagen, es ist alles okay.
Man fragt sich, ob es Gründe dafür gibt, dass niemandem auffällt, dass ein Land nicht funktionieren kann, in dem Menschen wie in einem Sklavensystem für 4 bis 6 Euro am Tag arbeiten müssen. Man versteht völlig, dass wer kann, weggeht. Und man fragt sich doch auch, wie man dieses Arbeitssklavensystem loswerden könnte oder, ganz naiv gefragt, wie man Armenien helfen könnte. Und ich gebe es zu, ich habe zum ersten Mal Zweifel an meinen Fähigkeiten zum oligarchischen Sklaventreiber.
For me, im Hamar,
wie man sich von diesem System befreien kann, wie man das loswerden kann. Man kann es nicht loswerden. Du kannst dieses System nicht loswerden. Es gäbe viele verschiedene mögliche Lösungen. Aber als ich George Orwells Animal Farm gelesen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es keine Lösungen gibt. Man muss aufhören, Lösungen zu suchen. Menschen sind gierig, sie sind immer gierig. Wenn du eine Revolution machst, um einen Obergierigen loszuwerden, dann wird gleich ein anderer Gieriger nachkommen.
Ich erinnere mich, dass es im Tourismus sehr gute Geschäftsmöglichkeiten gibt für Oligarchen. Ich treibe Herrn Hiratschia Stepanian, einen Touristenführer, auf und befrage ihn über Geschichte und Sehenswürdigkeiten, lasse mir Kulturdenkmäler zeigen, den Tempel von Garne und die Kirche von Gerard zum Beispiel. Wir steigen in einen klapprigen, weißen Lader, der Fahrer ist Armenier. Der Touristenführer scheint kurz angewidert von der Unterdurchschnittlichkeit des Autos.
Die ältesten Knochen, die man bei uns gefunden hat, sind 1.200.000 Jahre alt etwa. Das ist in einer Höhle bei Jerewan in der Schlucht des Flusses Raznan. Aber wenn man noch den Umstand berücksichtigt.
Ich hoffe, über mein unverfängliches Interesse an Tourismus an weitere Informationen zu kommen. Meine Theorie ist, wer im Tourismus unbehelligt arbeiten kann, muss entweder selber Oligarch sein oder ein Chamäleon. Herr Ratschir Stepanian, der Tourismusführer, zeichnet mir ein ganz und gar untouristisches Gesellschaftsgemälde.
Ich würde mal sagen, das ist eher ein unwirtschaftliches System als ein wirtschaftliches System. Oder wenn wir das als wirtschaftliches System bezeichnen, dann muss man noch voraussetzen, dass hier in diesem System die weltweit bekannten Prozesse gar nicht funktionieren. Die Politik bestimmt die Wirtschaft und nicht das Gegenteil, mit natürlich entsprechenden verheerenden Folgen. Hat man hier politische Macht, ist man in der Wirtschaft. Hat man die nicht, ist man nirgends. So ist bei uns die Wirtschaft. Normalerweise spricht man von der Etappe des Raubkapitalismus, die es auch in Europa vor 150 Jahren gegeben haben soll. Aber das ist bei uns natürlich schlimmer als ein Raubkapitalismus. Wenn Sie mal hier durch die Straßen laufen und einem Oligarchen vorbeifahren sehen, werden Sie feststellen, dass da nicht ein Auto fährt, sondern einige mindestens. Das ist dann die gesamte Leibgarde dieser Menschen. Selbst hohe politische Funktionäre, wenn sie durch die Stadt laufen, laufen ohne Leibwächter nicht. Das sind dann die Zellen solcher Truppen, die mit der Zeit, wenn diese Personen dann in die Politik kommen, mit hineinkommen und dann auch hohe Ämter bekommen, bekleiden. Wir sind in einen Teufelskreis geraten, aus dem wir nicht mehr herauskommen können. Die soziale, also wirtschaftliche Macht hat man, wenn man in der Politik ganz oben sitzt. Um dorthin zu kommen, muss man natürlich gewählt werden. Und bei uns ist eine Plage die Wahlfälschung. Einfach eine Plage. Aber diese Wahlfälschung ist möglich, wenn die Bevölkerung selbst das alles mitmacht. Leider haben wir viele Menschen, die gegen 10 Franken dann ihre Stimmen abgeben, verkaufen. Bis jetzt.
Ich verstehe, dass die Stabilität der Elite auf diesen Missständen beruht. Ich verstehe, dass man in einem Clan sein muss und dass dort Gesetze wie bei den Schimpansen gelten. Ich verstehe, wenn die Menschen den Wert des Geldes nicht kennen, weil sie nie selber welches verdienen, sondern einfach ihren Verwandten im Ausland schreiben, hier ist alles teurer, bitte schickt mir mehr Geld, dass diese Menschen sich dann auch nicht fragen, wie zum Beispiel der Staatspräsident Armeniens innerhalb von 2 Amtsperioden 7 Milliarden Dollar verdient haben kann. Das fragt dann eben niemand, das versteht man doch.
Wenn Sie jeden mal fragen, dann ist er der Beste. Deshalb kann es nicht sein und geben und so weiter. Aber 2 Minuten später sind Sie richtige Abstecher, sage ich mal. Bei den Bonzen, bei den Bürgermeistern, bei den reicheren Nachbarn und so weiter. Man kann den Boden privatisieren, man kann die Fabriken privatisieren, aber man kann das Gehirn nicht umstellen.
Könnte man das Hirn privatisieren zum Beispiel?
Eigentlich müsste man am Gehirn operieren. Privatisieren.
Ich vergesse vor lauter Misere kurz den Grund meines Besuches. Ich wollte doch herausfinden, wie einfach es ist, Oligarch zu werden, in einer Gesellschaft professioneller Bettler. Ich fokussiere mich wieder und frage nach Geschäftsmodellen.
Im Tourismus zum Beispiel, wo ich tätig bin, da kann man auch nicht nur sehr gut verdienen, sondern das ist ja eigentlich der einzige Bereich, wo die Mittel gerecht verteilt werden. Es ist eben mein Vorteil, dass ich einen Job habe, der sich ein bisschen unterscheidet von den anderen Möglichkeiten. Und von daher kann ich vielleicht auch so groschnötig reden. Ehrlich gesagt, ich weiß ja auch nicht, wie ich gesprochen hätte, wenn es mir miese gegangen wäre. Oder noch besser, das weiß ich auch nicht.
Ich bleibe fokussiert und erfahre weiter, dass man je nach Geschäftsfeld aufpassen müsse, ob es nicht schon durch andere Parteifunktionäre oder Oligarchen abgedeckt sei. Viele Familien besitzen Monopolrechte, da müsse man aufpassen. Da könne man sich leicht unbeliebt machen.
Wenn Sie die armenischen Geschäftsverhältnisse beobachten, werden Sie auch feststellen, dass das eine den anderen kopiert. Es ist auch keine richtige Konkurrenz. Es gibt keine Konkurrenz hier. Bei einer Konkurrenz müssten die Preise zurückgehen. Bei uns gehen die Preise nur hinauf. Auch wenn die Ölpreise weltweit zurückgehen, bei uns gehen die hinauf. Also zurück gibt es bei uns nicht.
Die Möglichkeiten klingen wie in Tausend und einer Nacht. Keine Werbung, keine mühsamen Kunden, keine Steuern, keine Qualitätsvorgaben. Dafür nach oben offene Gewinnmargen und nach unten ungedeckelte Mindestlöhne. Ein Paradies. Sobald man Erfolg hätte, sagt mir Rachir Stepanian, der Touristenführer zum Schluss, müsste man der Führungspartei beitreten und Schutzgelder abgeben. Ansonsten wird man Armenien sicher bald Hals über Kopf verlassen und dies nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Ich müsste einzig noch lernen, wie man einem anderen Oligarchen begegnet. Ich müsste ein Verhaltenstraining machen. Bei Ashot Adamyan, Schauspieler, bei Kaffee, Tee und noch mehr Zigaretten.
Hallo.
Hallo.
My name is Michael. We have an appointment for information and formation about how to become oligarch today. Mm-hmm.
You want to become an oligarch?
Yeah, I called you last week. Do you remember?
Do you look at you in the mirror?
Yes.
Who are you?
My name is Michael.
Mike. I know you, Michael. But what a kind of Michael you are?
I don't know.
It's you don't know?
No.
I know. You are very, very foolish minds. You must forget anything you learn in a school. Can you do that? Everything. Forget it. Mm-hmm. Forget it. If you want became oligarch, mm-hmm. have you a cravat?
I brought
That's
one.
Very bad cravat. You need a very shiny cravat. You must do your shopping not at regular shops.
Mm-hmm. Ich soll mich im Spiegel ansehen. Um zu erkennen, dass ich ein Idiot bin.
I'm your father, you know?
Jedenfalls so, wie ich jetzt aussehe.
Pray with me. Father,
falsche Krawatte,
please,
falsche Schuhe.
Make me oligarch. I will forget anything. I will do anything you tell me. Don't look in my eyes. You must take out your hairs from your head.
Beim Oligarchentraining erfahre ich, dass ich viel zu humanistisch gekleidet bin und mein Blick sei viel zu offen. Ich bekomme eingetrichtert, dass ich alles vergessen muss, was ich an humanistischer Bildung mitbekommen habe. Man fragt sich, kann man das?
Any humanistic things in your mind. Who are you?
Oder was wird man dann? Eine Art außermenschlicher Idiot? Nur um willkommen zu sein in der Familie der Oligarchen? Ich bin froh, dass ich mit dem Schauspieler Ashot Adamyan danach ein Gespräch führen kann, das mindestens so instruktiv ist wie das Oligarchenverhaltenstraining. Das oligarchische System verursache kollektive Schmerzen. Das Problem sei, dass man es nicht schaffe, sich davon zu befreien, sagt der Schauspieler. Das sei im Grunde ein weltweites Problem, dass man es nicht schaffe, Banditen im Zaum zu halten. Sie seien Gesetzgeber, Parlamentarier, Regierungsbeamte, Minister in einem. Wenn so jemand ein Gesetz mache, dann mache er dieses Gesetz für sich, nicht für die Gesellschaft. Darin liege die eigentliche Tragödie. Ich bin mit Ashot Adamyan, dem Schauspieler, völlig einverstanden. Oligarchen sind schlechte Menschen, die den gesamten humanistischen Kanon hinter sich gelassen haben. Ein kleines bisschen Gewissen bleibt aber auch bei einem schlechten Menschen immer zurück. Es gibt Geschichten von Oligarchen, die der halben Dorfbevölkerung die Zähne machen lassen. Ein anderer lässt viele Kirchen bauen, um sein Gewissen zu erleichtern. Ein dritter baut ein Fitnesscenter für alle, mit dem er natürlich auch wieder Geld verdient. Ein vierter verschenkt in seinem Heimatdorf Traktoren und die Leute jubeln. Lang lebe unser König, er hat uns einen Traktor geschenkt. Ein fünfter lässt Krankenhäuser bauen und sagt, wir untersuchen alle kostenlos. Und dann erfährt man, dass man natürlich für die allfällige Behandlung bezahlen muss und stellt fest, dieses Geld können gerade mal 3 von 3.000 Leuten aufbringen. Man denkt an ein Sprichwort. Solange man mir nicht auf dem Fuß steht, sondern auf dem Fuß eines anderen, tut mein Fuß nicht weh. Solange mir der Oligarch nichts Schlechtes tut, ist er ein guter Oligarch. Ich muss nun langsam einen richtigen Oligarchen auftreiben. Ich lasse mir als letzte Vorbereitung von einem bekannten Medium aus der Hand lesen. Ich bin bereit für den letzten Schritt. Es wird alles gut gehen.
Oder man, nein, das kann ich halt schon erwarten.
Ich bin Diana. Schön, dich zu treffen. Du wirst nervös sein. Aber der Oligarch muss glauben, dass er jemand Ebenbürtiges trifft. Sei selbstbewusst. Du musst absolut sicher sein, was du willst, wohin du willst. Deine Hand, Deine Hand. Gib sie mir, dann wollen wir mal schauen, was für Wege du gehen wirst. So viele Wege hast du. 1, 2, 3, 4, 5 Wege öffnen sich vor dir. 5 Stück. Welchen du willst, hängt von dir ab. Verstehst du? Du darfst keine Angst haben. Ich werde es dir erklären. Der erste Weg führt nach links, der zweite nach rechts. Welchen du nimmst, entscheidest du. Der dritte Weg ist lang, der vierte ist kurz. Hast du verstanden? Beim fünften Weg kommst du an eine Kreuzung und dann an eine Tür. Mach sie auf oder lass sie zu, die Tür. Vermutlich musst du durch diese Tür gehen. Hinter dieser Tür wird ein sehr wichtiger Mann stehen. Er wird dein Leben stark verändern. Verstehst du? Ein Mann. Eine Tür. Du öffnest sie und gehst rein. Schau, deine Lebenslinie geht einen anderen Weg. Dieser Mann bringt dich auf einen anderen Weg. Du darfst einfach keine Angst haben. Alles wird gut. Es ist dein Weg. Bei diesem Mann wird es dir gut gehen. Lass ihn nicht los. Lass ihn nicht los. Halt dich an diesen Mann und folge ihm. Er ist reich. Ja. Er ist gut angezogen, ein Herr der Herren. Seine Haare sind schön und dunkel, sauber. Seine Schuhe sind sauber. Er ist ein guter, ein wichtiger Mann. Lass nicht von ihm ab. Hörst du mir zu? Der Weg mit dem Mann. Der Mann ist der Weg. Dieser Mann wird dein Leben zum Positiven verändern. Er wird mit dir bis ans Ende gehen. Er wird dich nicht fallen lassen und sich die Hände reinwaschen auf der Hälfte des Weges.
Mama, Papa,
und ich kann sehen, dass er dich mag. Rede mit ihm nicht über Religion, Politik, Karabach, seine Mutter oder seinen Vater. Das könnte alles zerstören.
Vor dem Treffen mit dem Oligarchen esse ich Rührei, Spiegelei, Omelette, trinke pechschwarzen Kaffee. Dann mache ich mich auf. Ich habe einen Mittelsmann gekauft, der mich zum Treffen bringt. Ein junger Armenier, der in Deutschland erfolgreich Wirtschaft studiert hat und nun in Armenien erfolgreich gar nichts tut. Man hat den Eindruck, dass es von diesen jungen Männern Hunderte gibt. Sie warten alle wie streunende Hunde darauf, dass ein etwas größerer streunender Hund sie mitnimmt zu einem ganz großen, aber oft noch schlafenden Hund. Dieses Jungmännerproletariat versucht abzuschätzen, wo ein zukünftiger Oligarch verborgen sein könnte und dient diesem dann in der Hoffnung, einen entsprechenden Posten zu bekommen. Ich werde von meinem nervös rauchenden Mittelsmann zu einem ehemaligen Premierminister Aram Sarkasyan gebracht, der jetzt Politiker in einer selbst erfundenen Oppositionspartei ist, nachdem sein Bruder 1999 im armenischen Parlament erschossen wurde. Ich denke, das ist der klassische Stand-by-Oligarch. Das Büro seiner Partei ist in einem gewöhnlichen Haus. Die Tür erinnert an den Eingangsbereich eines Nachtclubs, nur dass kein Rausschmeißer davor steht. In der Parteizentrale gibt es eine Küche und normal billige Büroausstattung. Der Parteichef empfängt mich persönlich. Die Mitarbeiter sind offenbar alle in Urlaub. Ich sage gleich am Anfang, dass ich Schweizer Käse nach Armenien importieren möchte, um klarzumachen, dass ich aus geschäftlichen Gründen da bin. Der Stand-by-Oligarch gibt zu bedenken, dass man da zuerst lernen müsste, welchen Regeln der armenische Markt folge, nämlich denen des russischen Marktes. Und vom russischen Markt könne man nur lernen, wie Korruption funktioniere. Ich werde zudem auf einen Minister der regierenden Republikanischen Partei verwiesen, der zugleich Chef einer großen Supermarktkette sei. Mit ihm müsse ich Kontakt aufnehmen. Wenn ein gewöhnlicher Mensch wie ich Käse importieren wolle, würden ganz viele Probleme und Hindernisse an der Grenze auftauchen, meint der Stand-by-Oligarch. Zum Beispiel würden so hohe Steuern und Zollkosten erhoben, dass es sich nicht mehr lohne zu importieren. Wenn das noch zu wenig Hindernisse wären, würden im importierten Käse ganz plötzlich gefährliche Bakterien gefunden. Der Käse des Ministers und Supermarktunternehmers werde dagegen weiterhin unverzollt und steuerfrei eingeführt. auch eine gängige Methode sei es, am Anfang den Import zuzulassen und die erwähnten Erschwernisse erst später anzuwenden, sodass das Geld, das in Vertrieb und Werbung investiert wurde, komplett verloren sei. Ich frage den Standby-Oligarchen möglichst direkt nach seinen Geschäftsfeldern. Ein Geschäftsmodell habe ich schon durchschaut. Die Anhänger seiner erfundenen Oppositionspartei bekommen Asyl im Ausland, weil sie in Armenien keine Jobs finden und von der Regierung bedrängt werden. Die Partei hilft diesen Mitgliedern, indem sie entsprechende Papiere ausstellt, die bestätigen, dass man als Anhänger der Opposition verfolgt wird. Pro Jahr kann man so ca. 1000 Menschen in verschiedenen europäischen Ländern unterbringen. Dieser Visa-Handel scheint gut zu funktionieren. Weiter sagt der Standby-Oligarch, dass er am Karabach-Krieg teilgenommen habe, Immobilien besitze, aber leider im Moment kein Business aufbauen oder sich wirtschaftlich betätigen könne. Er koche auf Sparflamme, werde von den politischen Führern des Landes in Frieden gelassen und lasse diese auch in Ruhe. Auf sein Vermögen könne er teilweise zugreifen, Bedingung sei, dass er bereit sei, einen Teil davon in Beziehungspflege zu investieren. Er habe große industrielle Mittel, damit meint er Zementwerke. Er habe mit Siemens zusammengearbeitet. Er möchte nicht unbescheiden sein, aber in diesem Geschäftsbereich sei er einer der führenden Köpfe. Er habe kleinere und mittlere funktionsfähige Zementwerke, die allerdings nichts produzieren können, weil die Energieversorgung ein großes Problem darstelle. Er sei zu 100% von russischen Lieferanten abhängig und diese könnten ihn jederzeit in eine Lage bringen, dass er die Produktion von heute auf morgen einstellen müsse. Darum halte er es jetzt nicht für den richtigen Zeitpunkt, sich da zu betätigen. Er komme sich ein bisschen vor wie im Gefängnis. Um sicher zu sein, ob sich ein langfristiger Kontakt zu diesem Standby-Oligarchen wirklich lohnt, will ich wissen, ob er bereit wäre, in die Rolle eines neuen Führers zu schlüpfen, ob er sich 2018 als Präsidentschaftskandidat präsentieren werde. Aram Sarkissian antwortet darauf in vorbildlicher Politikersprache. Seine Partei wolle auf jeden Fall die Unabhängigkeit Armeniens verteidigen, man sei in großer Sorge, dass die Unabhängigkeit zugunsten eines russischen Satellitendaseins aufgegeben werde. Falls er als Kandidat antrete, dann sicher nicht, um zu verlieren. Er versuche seit 10 Jahren einen Wandel herbeizuführen, sagte Aram Sarkissian. Es habe bisher nicht geklappt, weil alle anderen Parteiführer und Oppositionellen pro-russisch orientiert seien. Aber mit einer Kraftrevolution sei es zu schaffen. Mit Kraftrevolution meine er nicht, dass man Waffen in die Hände nehmen und ins Parlament reinstürzen müsse, das meine er nicht. Man müsse die Leute auf die Straße bringen, damit sie demonstrieren. Man müsse die Leute mobilisieren, man müsse das ganze Volk auf die Straße bringen und die Leute zwingen, für Veränderungen einzustehen. 2003 habe man es schon einmal geschafft, dass der damalige Präsident einverstanden gewesen sei, in eine zweite Wahlrunde zu gehen, unter dem Druck der Gesellschaft. Aber danach habe die Kraft des Volkes schnell wieder abgenommen. Es seien 560 Menschen verhaftet worden, 420 von der Partei des Standby-Oligarchen. Wenn er die Stimmung der heutigen Gesellschaft sehe, im armenisch-russischen Kontext, wo jeden Tag mehr Leute unzufrieden sind mit Russland und mehr Leute sich nach Europa orientieren, könne er sich schon vorstellen, dass man bei den nächsten Präsidentschaftswahlen auf einen friedlichen Wechsel zusteuere. Ich bedanke mich beim Standby-Oligarchen mit einer großen Schweizer Pralinenschachtel, worauf er aufsteht und mich spontan umarmt und versichert, das sei noch nie passiert. Mit den Deutschen und Amerikanern rede er normalerweise höchstens 10 Minuten, dann schicke er sie wieder nach Hause. Jetzt habe er 2 anregende Stunden verbracht und sogar noch ein Geschenk erhalten. Er werde die Schweizer Schokolade mit nach Hause nehmen und seinen Kindern schenken und sicher nicht mit den Parteifreunden teilen. Er widmet schon seine ganze Zeit seinen Parteifreunden. Ich erhalte vom Standby-Oligarchen ein Verlegenheitsgeschenk. Eine Gebetsplakette aus Kunstglas mit der armenischen Variante des Vaterunsers drauf, die der Standby-Oligarch einfach von seinem Schreibtisch krapscht und mir überreicht. Nach dem erfolgreichen Gespräch gehe ich zu Fuß zurück nach Jerewan. Die Luft hat nach wie vor keinen Sauerstoff. Es ist kein Ararat zu sehen. Aber immerhin ist am Horizont ein verheißungsvoller Hoffnungsschimmer. Später als erster Käseoligarch in die armenische Wirtschaftsgeschichte einzugehen. In einer ruhigen Minute überdenke ich nochmal meinen Plan, als Westeuropäer in Armenien als Oligarch Fuß zu fassen. Mir scheint das Land in zu großer Bewegung und viel zu unstabil, als dass sich ein Einstieg ins klassische Oligarchentum noch lohnen könnte. Ich schätze es als wahrscheinlicher ein, als gefeierter Oppositioneller in die Geschichte dieses Landes eingehen zu können, denn als übler Oligarch. Mit Irina Gaplanian, einer studierten Politologin mit Studienaufenthalten an der Londoner Westminster University und einem Doktorat an der University of Cambridge, versuche ich deshalb, einen Fahrplan für die armenische Umwandlung zu entwerfen. Wenn ich sie reden höre über ihr Land, denke ich, dass die armenische Revolution von einer Frau durchgeführt werden müsste.
Armenia has an incredible number of cases that are being tried now at the European Court.
Armenien hat bemerkenswert viele Fälle, die heute vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt werden. Das zeigt, dass die Menschen wissen, dass das System hier nicht funktioniert. Hier herrscht eine kriminelle Struktur. Kein einziger Parlamentarier dient dem Volk. Wer ins Parlament geht, will einen Posten, um ungestört Reichtum anhäufen zu können oder schon angehäuften Reichtum zu verteidigen. Das Ganze ist eine Pyramide, die zum Einsturz gebracht werden muss. Ich sage nicht, dass es eine parlamentarische Republik sein muss, aber diese Pyramide der Macht, die wir jetzt haben, funktioniert schlichtweg nicht. Wir müssen das Land komplett reformieren und leider sehe ich nicht, dass das schrittweise passieren könnte. Wir verlieren Zeit. Armenien hat bereits seine gesamte Infrastruktur verkauft. Die Telekommunikation gehört Russland. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Wir verlieren Zeit, wenn wir glauben, dass sich die Dinge mit Geduld ändern ließen.
Ich schlage vor, dass ich eine Karriere als Oppositioneller starten könnte. Ich erkläre, dass ich da mehr Chancen sehe, denn als zukünftiger Oligarch. Ob ich da richtig liege, will ich wissen.
Armenien
leidet an einem machiavellistischen Staat. Es gibt keine Opposition. Wann immer eine Opposition aufkam, wurde sie zerschlagen. Oder man hat den Mitgliedern der Opposition zwecks Ruhigstellung gleich einen Posten in der Regierung angeboten. Oder man hat sie eingeschüchtert. Oder, wenn es gar nicht anders ging, hat man sie ins Gefängnis gesteckt. Die sichtbaren Oppositionen sind alle Kreationen der aktuellen Machthaber. In einem machiavellistischen Staat ist es schwierig, eine richtige Opposition zu haben. Eine klare, funktionierende Opposition. Ich sage nicht, dass die Opposition quantitativ groß sein muss. Sie muss qualitativ stark sein. Deshalb glaube ich, unsere Generation hat die Verantwortung, zu versuchen, dass wir einen Umschwung hinbekommen.
Ich möchte meine Rolle als zukünftiger armenischer Oppositioneller noch etwas besser etablieren und bitte deshalb darum, eine mögliche Geschichte für das Armenien von morgen zu entwickeln. Ich glaube, dass man anfangen sollte, neue Geschichten über dieses Land zu erzählen.
Armenien ist seit 10 Jahren und vermutlich auch noch für die 10 kommenden Jahre auf einem Scheideweg. Es wird uns dauernd eingeflüstert, wir müssten uns entscheiden, wo wir hingehörten. Da wir Teil von Russland waren, gäbe es eigentlich auch nur einen Weg. Es wird einem eingetrichtert, die Türkei ist von Natur aus dein Feind, Aserbaidschan ist von Natur aus dein Feind, Iran ist zwar freundlich, aber es ist ein muslimisches Land. Georgien ist nicht sonderlich freundlich. Dein einziger Retter ist Russland. Und in dieser Wahrnehmungsfalle bleiben die meisten. Dank sei der russischen Propaganda. Aber dann gibt es Leute, die ins Ausland gehen und Alternativen sehen. Und sie fühlen sich, bewusst oder unbewusst, dazu gezwungen, zurückzukommen und den Leuten zu sagen, lasst uns über den Tellerrand schauen. Wir müssen uns nicht unbedingt von Russland abwenden. Aber wir müssen auch die Souveränität dieses Landes nicht aufgeben. Die meisten, die zurückkommen, haben Hoffnungen und sind bereit, schlechte Nahrungsmittel wie minderwertigen Käse und halbfaule Äpfel zu akzeptieren, weil sie einen größeren Blick aufs Ganze haben.
Als zukünftiger Oppositioneller gebe ich meine politischen Analysen preis und sage, dass ich die aktuelle armenische Regierung für unglaublich schwach halte. Um diese Regierung zu ersetzen, brauche es doch eigentlich nur eine kleine Gruppe starker Leute, eine alternative Regierung, die in einem Moment, wo die aktuelle Regierung noch schwächer wird, einfach über Nacht eingesetzt werde. Ich schlage vor, so eine Gruppe Menschen jetzt schon zu bilden, und wir entwerfen zum Schluss gemeinsam ein hypothetisches Szenario, wie sich die Dinge in Armenien verändern könnten.
There are multiple hypotheses of how things can
es gibt viele Hypothesen, wie Armenien sich entwickeln könnte. Zu berücksichtigen für die Formulierung dieser Hypothesen sind die innenpolitische und die geopolitische Situation. Die Tatsache, dass die Türkei weltweit Terroristen füttert und Erdogan dazu seine eigene Agenda hat. Und auch, dass Putin immer wahnsinniger wird und versucht, sein Reich zu verteidigen. Wenn man das alles berücksichtigt, kann man zum Beispiel die Hypothese aufstellen, dass, wenn Schiffe sinken, die sehr schwer sind, dann auch ein noch so kleines Element wie ein Schmetterling das Schiff noch schneller zum Sinken bringen kann.
A small element like a butterfly. If it sits somewhere, then it will sink faster.
Oder man hat die Hypothese, dass in einem Moment, wo die weltweite politische Stabilität relativ unbeständig ist, kleinere Länder anfangen, eine größere Rolle zu spielen. Es gibt ein sehr interessantes historisches Beispiel bezüglich dessen, was wir jetzt hier in Armenien beobachten. Im frühen 20. Jahrhundert gab es in New York die sogenannten Räuberbarone, Rockefeller, Carnegie und so weiter. Rücksichtslose Unternehmer, die nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs ihre Imperien und Monopole schufen. Wir sind in Armenien ungefähr so weit wie New York um 1892.
Wir sind uns einig, dass es wohl eine Art Revolution geben wird innerhalb der nächsten 5 Jahre. Wir sind uns auch einig, dass es keine große Zahl von Leuten braucht, die auf den Straßen kämpfen. Wir denken an eine Gruppe autonomer Individuen, die sich zusammentun und eine Alternative schaffen werden. Was mir als Favorit durch den Kopf geistert, dass es tatsächlich sein könnte, dass unsere Vorstellung, es gebe entweder den Kapitalismus oder nichts, schlicht falsch sein könnte. Wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, findet man hunderte von verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Systemen, die mit den aktuell Herrschenden rein gar nichts zu tun haben.
Der Oligarchenlehrling von Michael Staufer. Mit Stefan Suske, Max Rönneberg und Linda Elsner. Musik Hans-Peter Pfammatter, Kevin Chessem und Florian Weiß. Ton und Technik Daniel Sänger und Angela Remond. Regie Michael Staufer. Redaktion Walter Filz. Gefördert im Rahmen des Grenzgängerprogramms der Robert-Bosch-Stiftung und des Literarischen Kolloquiums Berlin sowie von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz. Produktion Südwestrundfunk 2016.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.